HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Der beste Kaffee der Welt kommt aus dem Kaffeedreieck im Hochland von Kolumbien. Die hochwertigen Arabica-Bohnen brauchen die kühlen Gebirgsnächte hier für ihr samtiges, volles Aroma. Große Plantagen gibt es hier kaum. Es sind zehntausende kleine Kaffeebauern, die winzige Gärten bewirtschaften. In mühsamer Kleinarbeit ernten sie die Kaffeekirschen und verarbeiten die Bohnen selbst. Doch Kolumbiens Bauern kommen so langsam nicht mehr gegen die Konkurrenz an. In Brasilien und Vietnam werden billigere Sorten maschinell geerntet. Die Qualität des Kaffees dort ist im Vergleich zwar deutlich schlechter, doch auch beim Kaffee entscheidet letztendlich der Preis. Ivo Maruschik berichtet.
Mit sicherem Griff streift Oscar Diaz die roten Kirschen vom Ast. Die Haupterntezeit ist schon vorbei. Aber die Finca, der kleine Hof von Diaz, liegt weit oben am Berg, auf fast 1800 Metern Seehöhe oberhalb der Kleinstadt Santuario. Hier oben ist es kühler, deswegen tragen die Kaffeebäume immer noch ein paar Früchte, leuchtend rote und gelbe Kirschen, in denen sich die Bohnen verstecken. Die begehrten Bohnen, die Millionen Morgenmuffeln weltweit Tag für Tag beim Wachwerden helfen.
Die hier ist reif, die hier noch unreif und noch grün. Ich ernte nur die Reifen hier. Es gibt aber nicht nur rote, sondern auch gelbe.
Der Weg in den kleinen Kaffeegarten des Bauern führt einen steilen Hang hinauf. Der Boden ist matschig und schwer vom Regen. Mücken umschwirren die Hand des 54-jährigen Kaffeebauern. Kaffee pflücken ist Knochenarbeit. Trotzdem wird der Kaffee hier im Hochland von Kolumbien ausschließlich von Hand geerntet. Zum einen, weil die Hänge viel zu steil sind, um Maschinen einzusetzen. Zum anderen reifen Kaffeefrüchte nach und nach. Am selben Baum, ja sogar am selben Zweig, hängen gleichzeitig rote und grüne, reife und unreife Kirschen. Um die reifen Früchte auszuwählen, ist der geübte Blick des Kaffeepflückers nötig.
Genau deswegen schmeckt der kolumbianische Kaffee ja anders, weil wir alles, was noch grün ist, nicht ernten. Das würde einen bitteren Geschmack geben, heißt es. Deswegen ist das hier Spitzenkaffee.
Nur manchmal reißt der Nebel auf und gibt den atemberaubenden Blick frei. Das tief eingeschnittene Tal des Cauca-Flusses, die üppig grün bewachsenen Hänge und dahinter schneebedeckte Gipfel, die 5000 Meter hohen Vulkane der zentralen Andenkette. Doch dafür hat Oscar Diaz jetzt kaum einen Blick. Er muss noch kontrollieren, ob in seinem kleinen Kaffeehain Schädlinge aufgetaucht sind, ob die neu gepflanzten kleinen Setzlinge gedeihen und ob die älteren Bäume Anzeichen für Kaffeerost zeigen, eine Pilzkrankheit. Die Kaffeegärten von Santuario liegen nur 500 Kilometer nördlich des Äquators. Trotzdem ist das Klima hier oben kühl. Und genau das brauchen die hochwertigen Arabica-Kaffeepflanzen. Schließlich kommt der Kaffeebaum ursprünglich aus dem Hochland von Ostafrika. Die tropische Hitze der Täler vertragen die Pflanzen nicht.
Ja, das Klima sorgt für einen sehr guten Kaffee. Das sagen immer wieder die Besucher von außerhalb, dass er besonders mild ist.
Kaffeebauern wie Oscar Diaz gehören zum Bild Kolumbiens wie die Winzer zu Frankreich. Liedermacher wie Lucho Arroyo besingen die Arbeit der Cafeteros. Und der Hochlandkaffee aus Santuario gilt selbst unter den kolumbianischen Spitzenkaffees als besonders weich und samtig. Das bestätigt man auch 170 Kilometer östlich von Santuario in Bogotá. Die einflussreiche Federación de Cafeteros, der Verband der Kaffeebauern, residiert in einem Doppelhochhaus im schicken Norden der kolumbianischen Hauptstadt. Jeder Besucher kommt natürlich zuerst einmal einen Tinto vorgesetzt, ein Tässchen schwarzen Kaffee.
Los cafés arábicas que hemos venido trabajando para que sean.
Wir bauen nur Arabica-Kaffee an, eine der besten Kaffeesorten. Und wir haben Arabica-Varianten gezüchtet, die nicht mehr anfällig für Kaffeerost sind und gleichzeitig ein volles Aroma entwickeln. Dazu kommt die Veredelung hier. Dass nur die reifen Früchte von Hand geerntet werden, dass der Kaffee dann gewaschen und getrocknet wird, um dann weiterverarbeitet zu werden, und die Achtsamkeit unserer Kaffeebauern, all das sorgt dafür, dass der kolumbianische Kaffee einzigartig ist.
Sagt Roberto Vélez Vallejo, der den Kaffeebauernverband leitet. Und sein Vize Carlos Armando Uribe ergänzt noch ein paar Zahlen, die zeigen, wie wichtig der Kaffeeanbau für sein Land ist. Nicht nur im Kaffeedreieck um Santuario gibt es Fincas. Kaffee wird überall in Kolumbien angebaut, betont er stolz.
Als Gott die Welt schuf, muss er gesagt haben, die Kolumbianer sollen Kaffee anbauen. Sie haben den richtigen Boden, das Klima, den Regen und die Kaffeebauern. Heute haben wir rund 850.000 Hektar Anbaufläche. Überall, im Norden, Süden, Osten und Westen. Kolumbien hat 1.100 Gemeinden. In 603 davon wird Kaffee angebaut, also in mehr als der Hälfte der Gemeinden. Kolumbien produziert im Schnitt 14 Millionen Säcke Kaffee. Das war die letzten 5 Jahre konstant so. Vielleicht wird es auch etwas mehr. Und generell exportieren wir davon 13 Millionen Säcke.
Ein Sack Rohkaffee wiegt 60 Kilo, das sind also ungefähr 780.000 Tonnen Kaffeebohnen. Doch was der Funktionär nicht sagt, die Produktion Kolumbiens stagniert seit Jahren. Auf dem Weltmarkt fällt das Land immer weiter zurück und verliert Anteile. Dabei wird der Kaffeedurst der Welt immer größer. Der Konsum nimmt Jahr für Jahr um rund 2% zu. Andere Länder reagieren, indem sie immer mehr produzieren und ihre Anbauflächen noch ausweiten, allen voran Brasilien und Vietnam. Brasilien liegt mit weitem Abstand vor allen anderen Anbauländern. Mehr als jede dritte Kaffeebohne der Welt kommt heutzutage aus Brasilien, fast 37% der Welternte. Und mit Vietnam ist erst in den letzten Jahren ein neuer Konkurrent auf den Markt getreten, der traditionellen Kaffeeländern wie Kolumbien den Rang abgelaufen hat. 17,5% der Welternte kommen mittlerweile aus dem asiatischen Land. Vietnam hat Kolumbien damit längst vom 3. Platz der Anbauländer verdrängt. Kolumbien kommt nur noch auf 8,4% Anteil und der nächste Konkurrent, Indonesien, könnte das Land auch bald einholen. Ein unfaires Rennen, findet Uribe, denn diese Steigerungen erreichen die Länder nur mit völlig anderen Sorten und Methoden als Kolumbien.
Lo que pasa es que Kolumbien
wird nie so viel Kaffee anbauen und es wird nie so hohe Erträge erzielen wie Brasilien und Vietnam mit 25 oder 35 Sack pro Hektar. Wir steigern uns, aber diese Werte werden wir nie erreichen.
Das liegt nicht nur am mühsamen Anbau in den steilen Hanglagen des Hochlands, sondern auch an den Sorten. In Kolumbien wird praktisch ausschließlich die hochwertige Arabica-Bohne angebaut, die ein samtig mildes Aroma garantiert. Vietnam setzt dagegen auf die Robusta-Bohne und auch in Brasilien wird diese Sorte immer öfter angebaut. Wie der Name schon sagt, stellt Robusta weniger Ansprüche. Sie gedeiht auch im Tiefland, in der Ebene. Dort lassen sich große Plantagen anpflanzen. Robusta-Bäume tragen auch mehr Früchte und sie erlauben zum Teil 2 Ernten pro Jahr. Und diese Ernten erfolgen dann mit Maschinen. Es gibt also keine Handauslese wie bei den kolumbianischen Fincas. So landen auch unreife Früchte im Kaffee. Aber Robusta-Pflanzen ertragen Hitze gut, brauchen keine kühlen Nächte wie der Hochlandkaffee. So erreichen die Kaffeeplantagen in Brasilien und Vietnam einen Ertrag, mit dem Kolumbiens Bauern niemals mithalten können. Doch reiner Robusta-Aufguss ist eine muffig-bittere Plörre, die erdig bis holzig schmeckt. Der Kaffee aus dieser Massenproduktion ist nur genießbar, weil er mit den hochwertigen Arabica-Bohnen gemischt wird, die dann meistens aus Mittelamerika oder aus Kolumbien kommen. Zur Ehrenrettung des Robusta sei noch gesagt, es gibt auch Kaffeekenner, die auf ein bestimmtes Mischungsverhältnis beider Sorten schwören, zum Beispiel wenn sie einen starken Espresso wollen, denn Robusta enthält auch mehr Koffein und kann dunkler geröstet werden. Doch in erster Linie geht es darum, möglichst viel zu produzieren.
Ich weiß, im Lauf der Zeit gewöhnen die Menschen sich an diese Mischungen und davon bekommt man sie schwer weg. Aber jetzt kommt ja die neue Generation der Millennials, die lieber reinen kolumbianischen Kaffee trinken. Darauf setzen wir. Und außerdem fordert Kolumbien, dem Kunden zu sagen, wie viel Arabica und wie viel Robusta in seiner Mischung steckt. Denn bei der Qualität liegt Kolumbien vorn.
Doch wie bei anderen Lebensmitteln stellt sich die Frage, ob die Kunden bereit sind, für diese bessere Qualität mehr zu bezahlen. Deutschland kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Zum einen als zweitgrößter Kaffeekunde nach den USA. Zum anderen versorgen die deutschen Kaffeeröster nicht nur das eigene Land, sondern auch die Nachbarländer gleich mit. Deutschland ist zweitgrößter Kaffee-Exporteur der Welt. Wenn man nicht den Rohkaffee, sondern das fertige Produkt betrachtet, also die gerösteten Bohnen oder gemahlenen Kaffee.
Der Konsum von hochwertigem Kaffee nimmt weltweit zu. Vor 10 Jahren trank man in den USA nur 9 oder 10% Spitzenkaffee. Heute sind es 49%. Die Menschen lernen, hochwertigen Kaffee zu trinken. In Deutschland wurde dagegen früher Kaffee von höherer Qualität getrunken als jetzt mit den Mischungen. Aber es bleibt unser zweitwichtigster Markt.
Eine Entwicklung, die die Brüder Chaka Idres zu einem Wutlied inspiriert hat. In La Esperanza del Café fordern sie faire Preise für die kolumbianischen Kaffeebauern.
Dime quién pone los precios, que no tiene sentimiento. Hoy los cultivos de mi tierra están desapareciendo. Lo último que se pierde es la fe, los buenos tiempos tienen que volver. En el campo todo está cambiando, la roya se llevó todo lo que se sembró. Ay, 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 el abono ya no está alcanzando, los precios de la bolsa están por el suelo.
Die deutschen Großröster haben Gewicht am New York Board of Trade, dem wichtigsten Handelsplatz für Arabica-Bohnen. Der Preis dort liegt zwar deutlich höher als in London, wo vor allem Robusta gehandelt wird, aber er schwankt sehr stark und tendenziell ging er in den letzten Jahren immer weiter nach unten. Dieser Preisdruck wird nicht unterwegs auf der Lieferkette aufgefangen, sondern er kommt direkt bei den kleinen Kaffeebauern an, wie bei Oscar Diaz in Santuario.
Der Preis ist sehr volatil. Zuletzt konnten wir so nicht arbeiten. Eine Zeit lang haben wir sogar Verluste gemacht.
Er ist mittlerweile zu seiner Finca, seiner kleinen Kaffeefarm, zurückgekehrt. Denn Kolumbiens Kaffeebauern pflanzen und ernten nicht nur, sie übernehmen auch die Verarbeitung des Kaffees. Was sie an die Federación verkaufen, das sind bereits gewaschene, getrocknete und enthäutete Bohnen, die nur noch geröstet werden müssen. Die Kaffeefrüchte verarbeitet Oscar Diaz in einem windschiefen Schuppen direkt neben seinem Haus. Er füllt die Kaffeekirschen in den Trichter einer Maschine, der man ansieht, wie viele Jahre sie schon treue Dienste leistet. Doch der altertümliche Apparat wird sorgfältig sauber gehalten und erscheint noch gut im Schuss zu sein. Ein Lederband verbindet die Maschine mit dem Motor, ein kräftiger Zug an dem Riemen und los geht's. Laut, aber zuverlässig quetscht der altertümliche Apparat die Kerne aus der Kaffeefrucht. Zum ersten Mal kommen jetzt die kostbaren Bohnen zum Vorschein, oval. Mit der typischen Kerbe in der Mitte fallen sie aus der Maschine. Diese Kerbe ist geschwungen, daran erkennt man die Arabica-Bohnen. Bei Robusta-Kaffee verläuft die Furche gerade. Aber noch sind sie glitschig feucht und blass hellgrün. Von Kaffeeduft ist auch noch nichts zu bemerken. Im Gegenteil, das Fruchtfleisch verbreitet einen beißend säuerlichen Geruch. Es wird als Dünger verwendet. Die Bohnen landen in einem Becken, in dem sie 12 bis 14 Stunden fermentieren. Erst danach werden noch die glitschigen Reste des Fruchtfleischs abgewaschen und die Bohnen werden zum Trocknen auf dem Dach der Finca ausgebreitet. Das Wellblechdach ist auf Rollen gelagert, sodass Oskar es wegschieben kann, wenn die Sonne scheint. Die hellgrünen Bohnen werden auf dem flachen Dach ausgebreitet. Es dauert rund 4 Tage, bis sie hier getrocknet sind. Je nach Wetter, sagt der Cafetero. Wenn die Kaffeebohnen getrocknet sind, lässt sich das dünne Pergamenthäutchen leicht entfernen, das den Fruchtkern umgibt. So erkennt der Cafetero, ob die Bohnen fertig sind. Das ist dann der letzte Schritt der Verarbeitung oder Veredelung der Kaffeebohnen. Jetzt kann der Rohkaffee in Säcke gepackt und auf die weite Reise zum Röster geschickt werden. Oskar ist froh, dass seine Kaffeebäume oben am Berg immer noch ein paar Früchte tragen, denn der Kaffeepreis an der Börse ist zuletzt wieder nach oben ausgeschlagen. Andere Kaffeebauern, deren Anbauflächen weiter unten im Tal liegen, können jetzt nicht mehr ernten, so wie Mario Cano. Seine Finca liegt etwas unterhalb der Stadt Santuario. Enge, steile Straßen verbinden die Kaffeegärten.
La verdad es que pues con el café es como...
Ich sage immer, Kaffeeanbau ist ein Glücksspiel. Manchmal fällt der Preis sehr stark, dass man davon nicht mehr leben kann. Und wir hatten eine ziemlich lange Krise, in der die Preise die Produktionskosten nicht gedeckt haben. Jetzt ist der Preis gerade sehr gut, die Börse ist hochgegangen. Aber ich habe keinen Kaffee mehr, kann also nicht zu diesem Preis verkaufen.
Mit etwa 1300 Metern Seehöhe liegt die Finca von Mario Cano am unteren Rand der Kaffeeanbauzone in diesem Teil Kolumbiens. Hier ist es schon deutlich wärmer, deswegen gäbe es auch mehr Schädlinge, sagt der Kaffeebauer. Aber vor allem merke er schon deutlich, wie sich der Klimawandel auswirkt.
Ja, der Klimawandel trifft uns sehr, finde ich. Wegen der höheren Temperaturen wandert die Grenze für den Kaffeeanbau nach oben. In unserem Fall müssen wir schon neue Anbaumethoden einführen, zum Beispiel Bäume pflanzen, die Schatten werfen. Aber man weiß ja nicht, wie das Klima noch wird.
So wie viele Kaffeebauern hat auch er schon einen Zweitjob angenommen. Vom Kaffeeanbau allein könne man inzwischen nicht mehr leben, sagt er. Und wegen dieser schlechten Aussichten ziehe die Jugend weg vom Land in die Städte.
In ese momento los jóvenes están yendo del campo.
Dabei sind die Sorgen der Kaffeebauern kein kleines, lokales Problem. Wie hier in Santuario bauen in ganz Kolumbien fast nur Kleinbauern Kaffee an. Große Plantagen wie in Brasilien gibt es nicht. Die meisten Kaffeegärten sind nur ein paar Hektar groß. Über das ganze Land verteilt leben mehr als 500.000 Familien vom Kaffeeanbau. Und ihr Erfolg oder Misserfolg hat in dem vom Bürgerkrieg geschundenen Land sogar Auswirkungen auf die Sicherheit und vielleicht auch auf die Zukunft des Landes. Denn nach wie vor ist der Drogenhandel die Geißel Kolumbiens. Auch nach dem Friedensschluss mit der FARC-Guerilla beherrschen Drogenkartelle ganze Landstriche. Und viele Kleinbauern leben vom Anbau des Coca-Strauchs, aus dessen Blättern Kokain hergestellt wird. Die Regierung versucht, die Coca-Bauern zu überzeugen, von der Drogenpflanze auf andere Produkte umzusteigen. Kaffee oder Kakao statt Coca. Doch diese Programme sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn der Anbau sich nicht lohnt.
Es lohnt sich nicht, von Coca auf Kaffee umzusteigen. Es dauert lange, bis man ernten kann. Wenn man dann keinen guten Preis bekommt und davon nicht überleben kann, dann wird man wieder zum Anbau verbotener Pflanzen zurückkehren, wie man es immer gemacht hat.
Nirgends ist der Kaffee so tief in der Kultur verwurzelt wie in Kolumbien. Zumindest die Kultur des Kaffeeanbaus, aber Kolumbien selbst hat keine besonders entwickelte Kaffeegenusskultur. Im Schnitt trinken die Kolumbianer nur eine Tasse Kaffee pro Tag. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 3,8 Tassen, im Norden zum Teil sogar mehr als 4 Tassen pro Tag. Und der Kaffee, den die Kolumbianer selbst trinken, ist meistens auch noch ziemlich schlecht. Hier landen meist Ausschuss und Erntereste in der Kaffeemaschine. Edier Ramos möchte das ändern. Im Zentrum von Santuario hat er ein kleines Kaffeelabor aufgebaut. Lärmend dreht sich die Trommel des Röstofens. Die Röstung gleich hier vor Ort dient zum einen der Qualitätskontrolle, zum anderen will er seinen Landsleuten zeigen, wie fantastisch ihr Kaffee schmecken kann.
Unser Inlandskonsum ist miserabel. Wir produzieren 14 Millionen Säcke Kaffee pro Jahr, trinken aber selbst nur 1,8 Millionen. Und ein Großteil davon ist Robusta-Kaffee, den wir selbst aus Brasilien, Peru und Ecuador importieren und mit unserem Ausschuss mischen, mit minderwertigen Bohnen. Das heißt, wir müssen unseren Leuten erst einmal beibringen, guten Kaffee zu trinken. Langsam geröstet, den man ohne Zucker trinken kann. Sie sollten lernen, einen guten, milden kolumbianischen Kaffee zu schätzen.
Ramos hat eine Kooperative mit aufgebaut, die die allerbesten Bohnen bei den Kaffeebauern aufkauft und dann direkt an Röstereien im Ausland weitervertreibt. Den Großteil ihrer Ernte liefern die Bauern bei ihrem Verband ab, bei der Federación. Aber die Nische der Direktvermarktung von besonders hochwertigem Kaffee wird immer wichtiger. Köstlicher Duft von frisch geröstetem Kaffee zieht durch das Labor der kleinen Kooperative. Immer mehr Röstereien und Kaffeehausketten sind bereit, für den milden Spitzenkaffee einen höheren Preis zu zahlen. Vor allem, wenn es um Kaffee aus bestimmten Anbauregionen geht, der, so wie guter Wein, eine ganz besondere Note verspricht. Wie Santuario mit seinem samtig milden Kaffee.
Nos estima mucho la calidad en el mundo.
Heute wird Qualität nicht hochgeschätzt. Aber die gute Nachricht ist, dass sich das nach und nach ändert. Es liegt voll im Trend, dass der Kunde auch soziale Verantwortung verlangt, dass er die Kaffeebauern unterstützen will und dass er auch auf seine Gesundheit achtet. Ich sage zu den Kunden immer, wenn du einen billigen Kaffee trinkst, der schnell und zu heiß geröstet wird, kann das nicht sogar der Gesundheit schaden?
Sein Ratschlag an jeden Kaffeetrinker lautet, nachzufragen, wo der Kaffee genau herkommt. In Kolumbien kommt er tatsächlich von mehr als 500.000 kleinen Kaffeebauern, von kleinen Fincas, wo die Bohnen mit viel Einsatz, Wissen und Liebe angebaut und veredelt werden. Das müsste man den Kaffeetrinkern in Europa und Nordamerika nur klar machen, glaubt Carlos Guarín. Auch er ist Kaffeebauer in vierter Generation. Zusätzlich berät er seine Kollegen beim Cafetero-Verband in Pereira, der größten Stadt im Kaffeedreieck.
Ich glaube, wenn die Endkunden wüssten, wie viel Mühe und Einsatz die Bauern in ihr Produkt stecken, dann wären wahrscheinlich viele bereit, ein bisschen mehr für hochwertigen Kaffee zu bezahlen. Und vielleicht müssten sie nicht einmal mehr zahlen. Man müsste nur den Gewinn, den Reichtum, den der Kaffee einbringt, etwas gerechter entlang der Produktionskette verteilen.
Das geht gegen die großen Kaffeeröster, bei denen der größte Teil des Gewinns hängen bleibt. Beim Kaffee gibt es also zwei gegenläufige Trends. Einerseits herrscht immer noch ein brutaler Preiskampf um die billigste Bohne. Vom Preis, den die Discounter zahlen, können die Kaffeebauern in Kolumbien nicht überleben. Andererseits achten aber immer mehr Kaffeetrinker auch auf Qualität in ihrer Tasse, auf Gütesiegel, auf hochwertige Sorten oder auf fairen Handel. Überall in Deutschland schießen kleine Kaffeeröstereien regelrecht aus dem Boden. Baristas können ihre Kaffeearomen ähnlich blumig beschreiben wie Sommeliers ihre allerbesten Weine. Die alte Maschine, die den bitteren Sud in der Büroküche stundenlang warm hält, hat ausgedient. Immer mehr Kunden kaufen ganze Bohnen statt vorgemahlenem Pulver. Immer mehr Kaffeegenießer leisten sich schicke Vollautomaten oder sie experimentieren mit Mokka-Kannen, mit der French Press oder anderen Zubereitungsmethoden. Diesen Gegentrend kennt auch Roberto Vélez Vallejo, der Chef des Cafetero-Verbands.
Es gibt solche Märkte, auf denen die Dynamik zugunsten billiger Mischungen geht und die Konkurrenz durch Eigenmarken der Supermärkte stark ist. Aber in Deutschland sehen wir auch den Wiederaufstieg von Spitzencafés, von kleinen Kaffeehäusern, von Baristas. Den kolumbianischen Kaffee findet man immer seltener in den üblichen Billigmischungen, aber dafür immer mehr auf dem Markt der Spitzencafés.
Und die Cafeteros, die Kaffeebauern, können nur hoffen, dass dieser Trend zum edlen Aufguss letztlich stärker ist als der Preiskampf um die billigste Bohne.
Beste Bohne gegen Muckefuck. Kolumbiens Kaffeebauern verlieren gegen Billigkaffee. Das war die Reportage von unserem Korrespondenten Ivo Maruschik. Mein Name ist Liane Stahl. Auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek finden Sie den Podcast zu dieser Sendung.